Heute sprechen wir über das Thema das günstigste Baugrundstück der Stadt. Und zwar im Podcast von Das Moderne Haus, der Podcast für alle Baufamilien und Investoren rund um das Thema modernen Holzbau. Ich habe heute wieder Holger mit dabei und Holger hat mich angeschrieben und hat gesagt, Sascha, wir müssen eine Folge machen. Und zwar zu dem Thema das günstigste Baugrundstück der Stadt. Und ich habe mich natürlich schon gefragt, hey, wie hat Holger das gemacht? Ne? Und er hat mir versprochen, er gibt Tipps dazu, wie wir günstig an Baugrundstück mitten in der Stadt kommen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie Holger das bewerkstelligen will. Und ja, Holger, wie kommt es dazu, zum günstigsten Baugrundstück?
Ja, Sascha, schön, dass wir uns zu diesem Thema treffen. Und der Titel hat offensichtlich auch schon funktioniert, denn du bist ja voll drauf angesprungen. Und wir wollen tatsächlich im Ernst Baugrundstücke anschauen. Und insofern könnt ihr Hörer gespannt sein.
Okay, und wen sprechen wir denn diese Folge an? Sind das nur die Schnäppchenjäger oder sind das auch die Investoren? Wen wollen wir heute ansprechen?
Also, ja, die Schnäppchenjäger können also durchaus dranbleiben. Was wir natürlich nicht wollen, ist die letzten grünen Flächen in der Stadt noch bebauen. Das sind die Flächen, die so kostbar sind, die für das Klima in der Stadt, für Aufenthalt Orte, Treffpunkte sind, und die wollen wir natürlich erhalten. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Die sind uns wichtig. Wir sprechen mit unserem Thema Hausbesitzerfamilien an, aber auch diejenigen, die eine Bestandsimmobilie, also ein Grundstück suchen, was schwer ist, oder eben ein bebautes Grundstück mit einem älteren Haus suchen. Beide sind angesprochen.
Ah, okay. Also ich habe also schon ein Haus oder ich finde ein Haus, was älter ist, aber da können wir noch was dran machen wahrscheinlich. Was hat es dann mit der Erwerberfamilie auf sich?
Ja, genau. Erwerberfamilie, so nennen wir diejenigen, die ein Haus suchen. Und es ist wirklich nicht ganz einfach, ein passendes Haus zu suchen. Und so wollen wir unsere Hörer dahin anregen, nicht nur das genau passende Haus zu suchen. Also sagen wir mal, ich brauche 140 Quadratmeter für meine Familie. Und na gut, dann schaue ich mir Häuser auch an, die vielleicht 5 Quadratmeter mehr oder weniger haben und schaue, ob die passen. Das ist schwierig, weil das wäre ja quasi der Sechser im Lotto, wenn man das alles so hinhauen würde. Insofern raten wir dazu, wenn man denn auch eher fixiert ist auf einen Stadtteil zum Beispiel, auf einen Ort, dann noch mal ein bisschen weiter zu spannen, die Suche. Das etwas zu kleine Haus oder das etwas zu große Haus, das können wir ebenfalls in den Fokus nehmen. Und da können wir quasi, damit können wir etwas machen. Das etwas zu kleine Haus, das würde man dann ja erweitern. Und wie das geht, darauf kommen wir dann noch. Bei dem etwas zu großen Haus, da bietet sich folgende Variante an. Dort können wir statt einem Einfamilienhaus, können wir daraus vielleicht ein Zweifamilienhaus machen. Vielleicht reicht die Fläche noch nicht ganz aus, um zwei Familien in diesem Haus unterzubringen. Aber auch das kann man durch eine geschickte Erweiterung ermöglichen. Und die Zugänge kann man auch organisieren. Da haben wir ganz tolle Beispiele, wie so etwas funktionieren kann.
Okay, Holger, jetzt hast du gesagt, ich kann ein zu großes Haus haben und ich kann ein zu kleines Haus haben, aber beide kann ich so quasi umbauen. Aber was ist das Geheimnis dahinter? Also ich kann ja nicht irgendwie sagen, okay, jetzt wird es größer, jetzt wird es kleiner oder ich kann es aufteilen. Also was ist das Geheimnis?
Ja, das Geheimnis ist im Grunde genommen die Erweiterung. Nun geben die Baugrundstücke nicht unbedingt so viel her. Insofern schauen wir nicht in die Fläche und wir wollen ja auch gar nicht die Fläche unbedingt bebauen, denn auch Garten ist natürlich als Grünzone wertvoll, sondern wir schauen nach oben. Und wenn wir nach oben, bei Gebäuden nach oben schauen, dann sehen wir ein Dach. Und da gibt es ganz verschiedene Arten von Dächern, da kommen wir dann noch drauf.
Okay, und dann habe ich das verstanden. Also ich brauche auf jeden Fall erstmal ein Gebäude und da muss schon was bestehen quasi. Gilt das nur für Menschen, die jetzt Wohneigentum suchen?
Ja, das ist natürlich eine große Zielgruppe, weil die eine hohe Motivation haben, an dem dann gekauften Gebäude auch Anpassungen zu machen. Aber wir sprechen jetzt aber auch genauso die Hausbesitzerfamilien an, die in einem Gebäude sind. Also auch die sind gemeint, denn Hausbesitzerfamilien unterliegen ja auch einer Veränderung durchaus und definieren auch, je nachdem, wie sich Familie so entwickelt, ja auch unterschiedliche Flächenbedarfe.
Ah ja, das verstehe ich. Das hatte ich bei mir selber auch in der Familie. Meine Großmutter hat mal, oder meine Urgroßmutter hat mit meiner Großeltern zusammen gewohnt und dann hatten die auf einmal ein viel zu großes Haus, ne, als meine Urma dann gestorben ist. Und dann muss man da gucken, okay, was macht man damit? Aber das passiert ja durchaus immer wieder. Und dein Baugrundstück, ne, befindet sich das dann jetzt auf dem bestehenden Gebäude?
Ja, das stimmt. Also, das sind die günstigsten Baugrundstücke der Stadt. Und zwar befinden die sich dort, wo schon ein Gebäude steht. Und zwar schauen wir uns tatsächlich dann oben das Dach an und schauen, was dort möglich ist. Und das Geheimnis von Flächengewinn ist die Dachaufstockung. Und darum soll das in dieser Folge gehen. Das ist sozusagen das, was sich hinter unserem Titel verbirgt.
Ah, okay. Wir setzen also noch ein Stockwerk auf unser Haus drauf.
So ist es.
Sehr schön. Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt eine Familie, die hat besitzt schon ein Haus, ne? Und unser Thema, ne, spricht ja entweder die Erwerberfamilien und ebenso die Hausbesitzerfamilien an. Was ist denn bei den Hausbesitzern anders?
Ja, einerseits haben sie sich an ihren Grundriss und ihre Räume und so weiter gewöhnt. Aber andererseits haben sie eben auch Veränderung. Wir haben Zuwachs und wir haben Auszug. Es kann die ganz jungen Menschen betreffen, die vielleicht in die Familien hineingeboren werden. Oder es kann vielleicht auch die älteren Kinder betreffen, die dann ausziehen. Oder es kann die noch älteren Menschen, die Großeltern betreffen, die vielleicht auch aufgenommen werden wollen. Oder auch vielleicht rausgehen, weil sie dann vielleicht auch da nicht mehr wohnen wollen. Also es gibt Familien unterliegen einer großen Veränderung. Es gibt auch den Fall, dass man sich auch dazu entschließen könnte, vielleicht in drei Generationen unter einem Dach zu wohnen. Wenn sich die Familie gründet, kann auch das die Eltern haben vielleicht ein Haus und vielleicht kann man das dann anpassen. Da ist ein bisschen Fläche übrig und man möchte da vielleicht auch wohnen und vielleicht können sich dann drei Generationen, Großeltern, Eltern, also die klassische Familienform, können sich Großeltern, Eltern und Kinder auch zusammen viel besser organisieren. Die Alten profitieren von den Jungen und andersrum, die Jungen profitieren von den Älteren.
Ja, das stimmt natürlich. Und hat der Bedarf an Nutzfläche dann immer was mit Zuwachs und Auszug zu tun? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es nur daran liegt. Da kann ja auch sein, dass ich abgefahrenes Hobby kriege oder so.
Ja, das ist auch ein Grund, so etwas. Aber sprechen wir jetzt mal die Mittelalten an. Die Mittelalten sind in der Regel fürs Geldverdienen zuständig. Und das hat ja auch eine große Veränderung bekommen. Im Prinzip ist ja auch der Drang zur Selbstständigkeit auch gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr groß geworden, weil Dienstleistungen auch von zu Hause aus möglich sind. Also Selbstständigkeit kann eine Rolle spielen. Mhm. Oder auch, denken wir mal an das Thema Homeoffice. Homeoffice hat ja gerade mit der Corona-Pandemie wirklich sehr viel Aufwind bekommen. Ich staune darüber, mit welcher großen Selbstverständlichkeit eigentlich so gesagt worden ist, naja, dann gehen die Familien in Homeschooling und die Familie geht mal in Homeoffice. Und das wäre alles in so einer Wohnung mal ebenso zu organisieren. Also das ist schon erstaunlich.
Ja, was soll ich sagen, da triffst du es irgendwie auf den Kopf, denn als es dann anfing, haben wir uns da eine neue Wohnung gesucht, ne? Also in der Corona-Zeit, das war ein bisschen stressig, damit ich dann auch einen wirklichen Büro hatte, weil ich sag mal so, meine Freundin war es leid, mich ständig den ganzen Tag sabbeln zu hören und deswegen jetzt eine Wohnung mit mehr Platz, also da haben wir klar mehr Platz zu gebrauchen. Und genügt es dann nicht einfach, wenn ich so ein vorhandenes Arbeitszimmer habe? Also wenn ich jetzt schon eins gehabt hätte, wäre das dann nicht ausreichend gewesen, Holger?
Ja und nein. Einerseits ja, wenn ein Raum vorhanden ist, ist das ja schon mal eine Basis. Dann kann ich dort arbeiten, ich kann meine Sachen dort hinterlegen und so weiter. Aber auch nein, wenn der Schallschutz nicht stimmt. Mhm. Denn gucken wir mal, wenn jetzt Homeoffice und Homeschooling zusammenkommt und die Kinder sind in der eigenen Wohnung und ich auch zu Homeoffice verdonnert bin, naja, ich muss telefonieren, ich Videokonferenzen, die halbe Welt ist in Videokonferenzen ständig. Und da kann ich ja nicht ständig die Familie um Ruhe bitten und sagen, ja Mensch, dann müssen wir mal wieder telefonieren oder Videokonferenz, jetzt sind wir mal alle 2 Stunden ruhig. So funktioniert es ja nicht. Das löst Stress aus und das kann man natürlich alles verbessern, baulich verbessern, indem wir tatsächlich dafür sorgen, dass wir in Ruhe arbeiten können. Wenn ich da wirklich einen ganzen Tag arbeiten soll, muss es auch ein angemessenes Arbeitszimmer sein. Und ich wünsche eigentlich, dass sich da vielleicht auch Arbeitgeber beteiligen. Ich weiß gar nicht, ob sowas möglich ist, dass man vielleicht eine besondere Tür einbaut, dass man eine Wand nochmal verbessert, dass man also baulich die Situation etwas verbessern kann. Denn es ist auf jeden Fall gut, wenn ein gewisser Schallschutz dann zwischen diesen Räumen vorhanden ist, Familienleben und Arbeitsleben dann akustisch voneinander trennen.
Ja, das stimmt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, wie soll ich sagen, bei uns ist es beispielsweise ganz oft so, dass wir haben noch keine Kinder, wir sind in Planung, aber die haben wir noch nicht, aber wir haben hier Türen zum Abschließen und die sind sehr schallisolierend. Das heißt, wenn meine Freundin von der Arbeit kommt und ich noch arbeite, dann kann ich einfach die Tür zumachen und dann ist das schon mal wesentlich ruhiger und für alle angenehmer. Aber jetzt ist natürlich die eine Sache, was das Schönste wäre, was ich finden würde, ist, wenn ich jetzt beispielsweise 2 Stockwerke hätte, Kinder unten, ich oben oder andersrum, das ist ja eigentlich vollkommen egal. Und da sind wir schon wieder bei dem Dach, ne? Also danke für die Erläuterung erstmal. Und es gibt ja viele gute Gründe, über eine Erweiterung oberhalb bestehender Gebäude nachzudenken. Was sind da denn so Ideen?
Ja, in der Tat. Lass uns diesen Aspekt unbedingt hinzufügen, denn wir müssen ja auf die Bausubstanz kommen. Und da schauen wir uns, wie gesagt, das bestehende Dach an. Und wir finden also verschiedene Varianten vor. Im Grunde genommen sind es 3. Wir teilen das mal in 3 Varianten auf und beginnen mal mit dem ersten. Angenommen, dieses Gebäude hätte ein Flachdach. Dann würde jeder von sich aus schon auf die Idee kommen und sagen, ach Mensch, guck mal, Flachdach, kann man da nicht ein Geschoss draufbauen? Also da würde auch eine Erwerberfamilie oder eine Hausbesitzerfamilie würde auf diesen Gedanken auch von sich aus kommen. So, jetzt ist es aber kein Flachdach, sondern es ist ein geneigtes Dach. Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Und zwar hat man durchaus, etwas unterschiedlich in den Regionen, durchaus auch recht flach geneigte Dächer gebaut, die man kaum nutzen konnte. Das war im Grunde genommen ein Wetterschutz quasi fürs Gebäude. Ein geneigtes Dach ist ja immer besser als ein Flachdach, bautechnisch gesehen. Und so gibt es auch diese Dächer. Und die kann man im Prinzip so gut wie gar nicht nutzen. Wenn wir eine Dachneigungsgrenze ziehen wollen, könnte man so sagen 35 bis 40 Grad. Wenn wir da unterhalb liegen, sprechen wir von einem flach geneigten Dach. Und dieses Dach hat im Grunde genommen wenig Wert. Und das kann man auch relativ einfach abtragen und dann ein Geschoss draufbauen.
Okay.
Der nächste Punkt wären dann Steildächer, die dann bei diesen besagten 35 bis 40 Grad beginnen. Und dort haben wir dann den Aspekt, dass wir bei Steildächern schon an die Nutzung denken oder es gibt bereits eine Nutzung, gibt oder gab eine Nutzung. Wenn ich sage gab, dann kann es die Vergangenheit betreffen, dass es vielleicht Räume waren, die eigentlich heute gar nicht mehr so unbedingt genutzt werden. Und darüber sollten wir ein bisschen ausführlicher sprechen, finde ich.
Ja, das stimmt. Das war beispielsweise auch bei dem Elternhaus meines Vaters, beziehungsweise das Haus von meinen Großeltern so. Das obere Geschoss wurde dann später gar nicht mehr genutzt, weil ja mein Vater ist ausgezogen und dann stand das quasi brach und war einfach nur ja ein Lagerort für Dinge, sage ich mal. Und so viele Lagerorte für Dinge möchte man eigentlich nicht haben, weil dann lagert man zu viel. Aber was ist denn bei diesen Steildächern dann anders?
Ja, da sprechen wir über den baulichen Zustand dieser Dächer. Dächer sind relativ leicht und leicht gebaute Geschosse, Dachgeschosse. Da sind relativ dünne Holzkonstruktionen, die Querschnitte sind eher gering. Heute nimmt man viel dickere Hölzer dafür, die stabiler sind und die auch mehr Wärmedämmung aufnehmen können. das haben wir früher in der Form gar nicht gehabt. Man hat quasi mit dem Minimum gearbeitet, was gerade noch so geht. Und deshalb aus heutiger Sicht reichen sie weder statisch aus noch von der Wärmedämmung aus. Und dazu kommt, was haben wir denn dort oben für eine Gebäudetechnik? Wie ist die Elektroinstallation einzuschätzen? Wenn die so 50, 60, manchmal 70 Jahre alt ist, naja, dann entspricht das auch nicht mehr dem heutigen Standard. Das Gleiche gilt für die Heizungsanlage. Man schaut sich das Badezimmer an. Naja, Badezimmer waren früher nicht die Komfortbäder von heute. Das waren enge Dinger. Alles klein, eng, und wenn wir uns dann die Fliesen anschauen, dann sagen wir, naja, das würde man heute vielleicht auch ein bisschen heller, ein bisschen moderner machen. Man hat ja früher viel mit Farbe gearbeitet. Also wenn man sich dann den Zustand des Dachgeschosses mal wirklich anschaut, dann stellt man fest, dass die Bausubstanz, das, was tatsächlich vorhanden ist, eigentlich einen relativ geringen Wert ist. Das kann man alles ersetzen. Der entscheidende Punkt ist dann am Ende, ob die Nutzung noch passt. Das ist der entscheidende Punkt.
Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du jetzt quasi, guck ganz genau hin, was du da tust, und wäre vielleicht einfach nur eine stumpfe oder eine einfache Erneuerung des Daches, vielleicht einfach, ja, oder auch mit Einbau von der Wärmedämmung, vielleicht eine Fehlinvestition, weil ich da vielleicht Potenzial verschenke?
Ja. Ja, wir verschenken Potenzial. Und zwar ist es ja so, dass wenn wir uns die Dächer anschauen, dann sagen wir, Mensch, die Ziegel, die sehen aber nicht mehr gut aus und das ist alles so verwittert und das würde man heute auch ein bisschen anders und moderner sehen. Und man hat natürlich heute auch durch die Energiepreiserhöhung, die wir aktuell ja gerade durchleiden müssen, auch den Drang dazu, Wärmedämmung einbauen zu wollen und so weiter. Aber man sollte sich das gut überlegen. Ob wir diesen Schritt tatsächlich gehen wollen. Es kann sein, dass das eine Fehlinvestition wird, weil am Ende geht es ja um die Nutzbarkeit der Räume, die da drunter sind, unter diesem Dach sind.
Ah, okay, das ist natürlich interessant. Und viele Familien denken ja bei der Sanierung vielleicht nicht nur Energie sparen, sondern auch, wie du gerade schon gesagt hast, ne, die Ziegel war nicht mehr schön, eine neue Dacheindeckung.
Ja, das kostet auch 20.000 bis 30.000 Euro Wärmedämmung, Dachziegel, die Anschlüsse sind neu zu machen. Da ist auch eine ganze Menge, aber vielleicht sogar auch noch mehr, je nachdem, wie groß dieses Dach ist und welchen Zustand das auch tatsächlich hat. Wenn wir das so durchführen würden, zementieren wir quasi den Zustand dieses Dachgeschosses. Mhm. Von außen alles schick, alles gut, aber von innen hat sich ja gar nichts verändert. Und wir müssen mit dieser Bausubstanz so leben. Das bedeutet ja, wenn wir dann dieses Dachgeschoss weiterentwickeln wollen, von der Nutzung her, modernisieren wollen, dann tauschen wir jedes einzelne Element, was wir dort ersetzen wollen, tauschen wir aus und tragen das mühsam ins Dachgeschoss hinein. Mhm. Und das alles über die schmale Treppe, durch den Hausflur. Und jedes einzelne Stückchen Material muss dann ins Dachgeschoss erstmal gelangen. Und da muss man sich überlegen, ob das nicht die falsche Reihenfolge tatsächlich ist. Wir haben im Grunde genommen drei Optionen in diesem Zusammenhang mit dem Dachgeschoss. Die eine Option ist, ja, das Dachgeschoss, das nutzen wir. Das nutzen wir wertvoll. Und wir können ungefähr 10 bis 20 Jahre nach vorne gucken und sagen, jawohl, das passt. Also dann würde ich sagen, eine Dachsanierung kann in dem Fall sinnvoll sein. Vielleicht kann man an der Belichtung des Dachgeschosses noch was verbessern, vielleicht eine Gaube einbauen, so etwas. Aber dann würde ich sagen, okay, dann mag die Investition richtig sein. Wenn das aber nicht passt, dann bleiben uns noch zwei Varianten. Dann überlegen wir uns, ob die Familie das wirklich jetzt in sich nutzen will, diese Fläche weiterentwickeln will. Ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe Homeoffice, ich habe ein besonderes Hobby, was auch immer. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder, und das ist hochinteressant, denn wir suchen ja heute auch nach wertstabilen Investitionen. Auch das ist es ja. Rente ist ja auch, spielt ja auch eine große Rolle. Und dann kann eine Fläche, die wir oben jetzt weiterentwickelt haben, wo wir auch einen Zugang möglicherweise verändert haben, das kann auch eine vermietete Fläche werden. Und das ist eine interessante Altersvorsorge auf dem günstigsten Grundstück der Stadt, nämlich meinem eigenen. Das ist ja schon mein Eigentum.
Stimmt. Ja, das ist natürlich richtig. Und ich sehe auch mal wieder Anzeigen von irgendwelchen Immobilienunternehmen, die sagen, guck mal, Sie können einen Teil Ihres Hauses quasi jetzt schon verkaufen oder halt auch vermieten oder solche Geschichten. Da haben Banken auch Ideen zu. Ja, und wenn die Familie dann aufstocken kann oder möchte, dann ist ja die jetzige Dachfläche, wie du gerade gesagt hast, das günstigste Grundstück der Stadt. Genau.
Ja, das wird vielfach wahrscheinlich auch so stimmen. Denn wir haben ja einiges an Erleichterung tatsächlich, denn wir binden an die vorhandene Gebäudetechnik an. Wir brauchen keine Fundamente. Das ist alles vorhanden. Wir müssen natürlich eine Ertüchtigungsmaßnahme machen. Wir bauen auf die bestehende Geschossdecke auf. Da gibt es verschiedene Varianten, wie wir das machen können. Wir untersuchen das natürlich vorher alles, ob das so alles möglich ist. Es wäre doch insgesamt schade, wenn wir einfach sagen, Wärmedämmung, neue Dachziegel, wir investieren das Geld und haben diesen Teil nicht geprüft und nicht überlegt, Mensch, gibt es noch Plan B für mein Gebäude? Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall überlegenswert.
Jetzt hast du uns erzählt, okay, wir können das aufstocken, man muss da Sachen prüfen und. Aber was ich mich noch gefragt habe, so innerlich, ist, gibt es da dann jetzt, was ist der Mehrpreis im Verhältnis zur Dachsanierung für eine Aufstockung? Also, was kostet mich das mehr, wenn ich sowieso die ganzen Tätigkeiten da durchführe?
Ja, wenn wir über Kosten sprechen, das ist auch für die Dachsanierung schon schwierig. Da müssten wir im Grunde genommen uns ein konkretes Gebäude mal anschauen und dann könnte man über Kosten sprechen, weil das ist ja natürlich ganz unterschiedlich. Aber nehmen wir mal so Daumengrößen. Und die Dachsanierung haben wir schon mal so eine Hausnummer genannt. Wenn wir bei einer Dachaufstockung sind, dann können wir im Grunde genommen die nutzbare Fläche, die Innenraumfläche zusammenrechnen. Und dann kommen wir zum Beispiel auf 100 Quadratmeter nutzbare Fläche. Diese 100 Quadratmeter kann man im Grunde genommen mit einem Baukostenpreis multiplizieren. Dieser Baukostenpreis ist allerdings sehr variabel, denn wir können sehr kostengünstig bauen mit vielleicht Kunststoffprodukten und ja, oder wir machen das, wie wir es viel lieber machen, mit Holzwerkstoffen, mit Holzfaserdämmung, mit überhaupt Vollholzprodukten, das machen wir natürlich sehr gerne. Und man kann natürlich nach oben hin, sind keine Grenzen gesetzt, denn wir bauen ja auch ein neues Badezimmer und im Badezimmer ist ja schon eine große Varianz. Also nehmen wir mal jetzt wieder den dicken Daumen. Wir haben 100 Quadratmeter und das können wir multiplizieren mit einem Preis, sagen wir mal, zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Kostengünstig oder auch dann eine solide Ausstattung mit den etwas besseren Materialien. Ungefähr als Hausnummer.
Ah, okay, ja, das ist doch gut. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. Da kann ich ein bisschen ruhiger schlafen oder mir ja auch besser Gedanken machen. Aber was kann uns denn jetzt hindern, so eine Aufstockung durchzuführen?
Ja, da gibt es einige Punkte, die wir da nennen können. Denn ja, das bestehende Haus, das, was wir im Moment ja noch nicht kennen, das untersuchen wir nach der Tragfähigkeit. Das heißt, die Wände werden ja durch die Aufstockung belastet. Nun ist es so, dass wir bei der Aufstockung ja in der Holzbauweise arbeiten. Und das ist die leichteste Konstruktion, die wir kennen und haben. Und das belastet den vorhandenen Baukörper darunter sehr wenig. Und auch die Fundamente muss man sich ebenfalls anschauen. Da guckt dann ein Statiker drüber und macht eine Berechnung und sagt, jawohl, da ist noch Luft. Und in der Regel passt das auch. Also ganz selten, dass es da mal Schwierigkeiten gibt. Und wie gesagt, die leichte Bauweise, das funktioniert dann schon ganz gut. Ein zweiter Punkt ist, dass wir uns einen Bebauungsplan angucken und schauen, ob überhaupt eine Erweiterung nach oben möglich ist.
Und Bebauungsplan. Was genau ist ein Bebauungsplan? Also ich bin jetzt ja total unbedarft, ne? Also was
Ja.
bedeutet Bebauungsplan?
Ja, im Grunde genommen, diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich habe hier ein Haus und kann ich denn überhaupt aufstocken? Das hört sich ja interessant an. Ganz einfach. Man muss da nicht irgendwelche Bebauungspläne lesen selber, sondern man geht einfach zur Baubehörde und nimmt seinen Plan mit. Und die kennen sich aus, die kennen das Gebiet. Und da kann man erstmal zur Stadt gehen. Das ist eine Baubehörde. Da wird man den Bebauungsplan, die sind zuständig für den Bebauungsplan. Da sieht man erstmal, ob man erweitern kann. Und beim Landkreis, das ist bei uns hier jetzt zum Beispiel der Landkreis, das ist die Bauaufsichtsbehörde, da kann man eben auch nochmal nachfragen. Man klopft einfach an die Tür und sagt, Mensch, ich kann mir vorstellen, ich möchte hier erweitern. Und mit den Menschen kann man wirklich reden. Und die hören dann auch zu. Und einfach hingehen, das kostet erstmal nichts. Da muss ich nicht einen Architekten unbedingt beauftragen. Das sind nämlich Bauingenieure, die dort sitzen. Die kennen sich damit aus und die wissen, was Aufstockung ist. Und die können einem da bestimmt weiterhelfen. Das kostet erstmal gar nichts. Also einfach anklopfen, fragen. Und die sind immer ganz dankbar, wenn rechtzeitig gefragt wird und nicht erst so ganz zum Schluss und dann kommen die Schwierigkeiten. Also rechtzeitig hingehen, fragen, kostet nichts.
Ah, okay. Und jetzt hatte ich dich gefühlt so ein bisschen unterbrochen. Was kannst du noch davon abhalten, die Aufstockung
Ja.
durchzuführen?
Ja, genau. Und wir waren bei den Fragen, was hindert uns eigentlich? Bei höheren Gebäuden kann das der Brandschutz auch sein, der uns da Auflagen macht. Das ist ja richtig. Die Menschen, die in den Gebäuden sind, müssen auch Rettungswege haben und so weiter. Das ist allerdings bei Gebäuden geringer Höhe nur sehr, ja, eigentlich unkompliziert, würde ich sagen. Denn Gebäude geringer Höhe sind die Gebäude, die jetzt zwei Geschosse haben und dort baue ich noch ein drittes oben drauf. Wenn ich in dem Bereich unterwegs bin, habe ich geringe Brandschutzauflagen und das sollte alles gar kein Problem sein. Ja, im Grunde genommen kann man das alles zusammenfassen, diese Dinge. Und wenn wir das soweit geprüft haben, dann beantragen wir eine Baugenehmigung. Das ist der übliche Fall, wenn wir Baugenehmigung beantragen. Dann wird das offiziell das Ganze und dann haben wir vorher schon mal alle Fragen gestellt und alle Fragen beantwortet. Und man plant nicht ins Blaue, sondern wir beantragen dann eine Baugenehmigung.
Baugenehmigung, Brandschutzbestimmungen, Bebauungsplan. Puh, da dreht sich mir ganz schön der Kopf, aber ist das nicht irre kompliziert?
Ja, gedehntes Ja. Bauplanung ist ein Prozess und es ist gut, einen erfahrenen Planer zu haben, der sich damit auskennt, auch lokal durchaus auskennt, auch mit der Baubehörde bereits in Kontakt steht und solche Maßnahmen durchgeführt hat. Das spielt eine Rolle. Also da sollte man sich auch auf den Weg machen und einen guten oder den richtigen Partner, Baupartner, Planungspartner suchen.
Okay, alles schön und gut. Wir versuchen es, wir wollen ab in den Bürokratiedschungel und wir wollen da so ein bisschen durchblicken. Aber jetzt haben wir die Familie oder die Investoren. Wie fängt man mit der Sache an, Holger?
Ja, jetzt kommt es darauf an, auf welchem Stand wir jetzt sind. Brauchen wir erstmal noch Ideen für die Aufstockung selber? Ja, dann ist das Netz natürlich eine sehr schöne Informationsquelle und da können wir ja auch unsere Plattform Das moderne Haus anbieten. Ja, wenn wir dann schon konkreter werden können und wollen und der Wunsch verfestigt sich, ja, dann Kontakt aufnehmen zu einem Holzbauexperten.
Ah, okay, Holger. Das möchte ich kurz erklären. Du bist mit deinem Ingenieurbüro, ne, für eine Gruppe von Zimmereibetrieben tätig. Und das sind ja die Holzbauexperten. Und wir sind so momentan in Nordwestdeutschland so unterwegs. Und die auf das moderne Haus Informationen zur Verfügung stellen, generell ja rund um das Thema Holzbau. Da geht es also nicht nur um die Aufstockung, sondern auch um andere Themen. Genauer haben wir uns da in der ersten Folge, genau, Entschuldigung. Und genauer haben wir das Ganze vorgestellt in der ersten Folge, also wer wir sind, was wir machen. Ja, da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also schaut auf dasmodernehaus.info.
Ja, sag mal, Sascha, du hast gesagt, Mensch, so ein eigenes Haus, das wäre doch schon mal was. Machst du dich auf die Suche? Bist du motiviert?
Naja, es ist ja so, manchmal sitzt du so abends auf der Couch und da guckst du mal durch, ne? Durch die Portale, ImmoScout und wie sie alle heißen, wo du mal so eine ja, Häuser und Wohnungen angucken kannst. Und dann schaue ich manchmal in Hamburg. Ach, das bringt mir ein Tränen ins Gesicht. Aber ich sag mal, in Ostfriesland, da ist es durchaus noch möglich. Und Ja, da sind wir auf, bin ich auf jeden Fall auf dem Blick. Und heute habe ich jetzt folgende Möglichkeit. Ich kann auch die kleineren angucken oder vielleicht auch die größeren, weil ich weiß jetzt mit der Ausstattung, da könnte das was werden.
Ja, genau. Da rate ich durchaus dazu, genauer hinzugucken. Auch wenn man sich nicht auf den ersten Blick in das Gebäude verliebt, vielleicht dann auf den zweiten. Und das ist ja nicht nur beim Haus so, das kennen wir ja dann auch aus anderen Szenarien.
Ja, aber das klingt schon ziemlich philosophisch. Ich würde sagen, den inhaltlichen Teil haben wir heute überstanden. Und wir würden uns natürlich ziemlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Da sind wir wieder mit einem spannenden Thema für euch mit dabei. Und Holger und ich gehen jetzt philosophieren. Also, macht's gut. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.